In Ermangelung eigener Kinder bleibt mir als einzige Inspirationsquelle für Empfehlungen für den weihnachtlichen Gabentisch meine eigene als Kind verbrachte Zeit. Das beste Geschenk wäre natürlich der Schlüssel zum Bücherschrank der Eltern, denn das, was da drin steht, ist allemal spannender, da verboten. Dass sich beim Schlüssel zum Bücherschrank der Eltern aber nicht um ein pädagogisch wertvolles Geschenk handeln würde, wir hier aber dem Bildungsauftrage verpflichtet sind, sorgen wir mit der ersten Empfehlung für die Grundsteinlegung des heute so wichtig erscheinenden und geradezu überschwänglich gefeierten Bildungsbürgertums. Für alle Kinder ab 8 oder 9 Jahren empfiehlt sich Gustav Schwabs Sammlung der klassischen Sagen des Altertums. Vor mehr als 150 Jahren geschrieben, hat Gustav Schwab alle bis dahin verfügbaren Quellen und Schriften gesammelt, gesichtet, dann um die hocherotischen und die gewalttätigsten Stellen gekürzt und wieder zusammengesetzt. Und während das Kind im Märchenstil den Argonauten auf der Suche nach dem goldenen Vlies folgt, Prometheus an den Berg gekettet findet, erfährt, wie der Apfel der Zwietracht gerollt wurde und zum Trojanischen Krieg wird, wie die Götter untereinander konspirieren, intrigieren und je nach Lust und Laune einzelne Menschen begünstigen oder strafen, lernt es ganz nebenbei Götterstammbäume, griechische Demokratie und die Grundlagen psychischer Störungen wie den Ödipus-Komplex und erfährt, dass der Mensch sich oft wie ein Tier gebärdet. Warum das gut fürs Bildungsbürgertum oder das Weltverständnis ist? Egal, ob dem Kinde später Adorno oder Christa Wolf seltsame Namen von Popgruppen oder der Lateinunterricht widerfahren oder uns der klassische Western die glorreichen Sieben an die Sage die Sieben gegen Theben erinnert. Die Einordnung und das Verständnis für Literatur, wissenschaftliche Texte und Popkultur fallen wesentlich leichter. Hübsche Märchenbücher gefallen jedem Kinde. Und für diejenigen, denen es mit schönen Illustrationen einfacher fällt, empfiehlt sich die Zauberlandreihe von Alexander Melentjewitsch Wolkow, der auch Professor für höhere Mathematik war. Mit der Zauberlandreihe schuf er eine Art Harry Potter des Ostens, basierend auf der Geschichte vom Zauberer von Oz. Im ersten Band von insgesamt 6, Der Zauberer der Smaragdenstadt, fliegt auch ein kleines Mädchen namens Ellie, begleitet von ihrem Hund Totoschka, in ein Märchenland, in dem böse Hexen herrschen. Sie trifft Scheuch, eine Vogelscheuche, die gerne Verstand hätte, den eisernen Holzfäller, dem das Herz fehlt, und den feigen Löwen. In den nachfolgenden Bänden entfernen sich die Märchen jedoch immer mehr von der amerikanischen Grundlage. Im 6. und letzten Teil, Das Geheimnis des verlassenen Schlosses betitelt, kommen dann sogar die Außerirdischen und Science Fiction ins Zauberland. In wunderbarer Sprache, schönen Illustrationen und der Vermittlung von egalitär-humanistischen Moralvorstellungen können alle Bände der Zauberlandreihe empfohlen werden. Hauptaugenmerk des Schenkens sollte darauf gelegt werden, dass es sich um ältere Ausgaben mit Illustrationen von Leonid Wladimirski handelt. Ab der 11. Auflage des Leipziger Kinderbuchverlags wurde der Text gekürzt und verstümmelt. Ein kurzes Beispiel. In der alten Übersetzung hieß es nach der gelungenen Rettung des Scheuchs durch einen Storch: Er hielt ihnen, höflich wie er war, sein rotes, runzliches Storchbein hin, das sie gefühlvoll drückten. Der Scheuch schüttelte es so kräftig, dass er es fast ausriss. Dann flog der Storch davon, und die Wanderer setzten ihren Weg am Ufer fort. Der Scheuch strahlte vor Freude, hüpfte und sang: Oho, 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 ich bin wieder bei Ellie. Und dann, nach 3 Schritten: Oho, 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 ich bin wieder beim eisernen Holzfäller. Und so zählte er alle der Reihe nach auf, Totoschka nicht ausgenommen, um dann wieder von vorn zu beginnen. Es war ein ungereimtes, aber fröhliches Lied, das von Herzen kam. Zitat Ende. In der neuen Auflage erfährt man nur kurz und bündig: Dann flog der Storch davon und die Wanderer setzten ihren Weg am Ufer fort. Also alle Bücher der Zauberlandreihe in älterer Ausgabe. Eines der Bücher, an die ich mich, neben den Verbotenen der Eltern, besonders gern erinnere und von dem ich noch weiß, dass es meine Lektüre während eines heißen Sommers an der Ostsee war, ist der Kinderbuchklassiker Tim Thaler oder Das verkaufte Lachen von James Grüss. Tim Thaler, der so ziemlich allein in der Welt steht, aber ein bezauberndes Lachen hat, verkauft dieses an den Leibhaftigen, Baron Le Fouet genannt, und erhält im Gegenzug die Gabe, jede Wette zu gewinnen. Mit anschließendem märchenhaften Reichtum und damit ungeahnten Möglichkeiten ausgestattet, reist er um die Welt, trifft faszinierende Leute, erlebt Abenteuer am laufenden Band und erkennt ziemlich schnell, dass er sein Lachen wiederhaben möchte. Dafür braucht er zum Glück ziemlich lange, denn damals habe ich mir gewünscht, dass das Buch nie endet.
Ein Buch, das in einem fast metaphysischen Sinne nie endet, ist eines mit den Märchen der Gebrüder Grimm. Hier die prachtvoll großformatige Ausgabe aus dem Verlag Belz und Gilberg mit Illustrationen von Nikolaus Heidelbach. Diese Ausgabe zeichnet sich jedoch nicht nur durch die wunderbaren großformatigen Bilder aus, sondern auch dadurch, dass die je nach Erziehungsmodell notwendige Zensur der Märchen den Eltern überlassen bleibt, da es sich um die Originaltexte handelt, wie sie von den Gebrüder Grimm aufgeschrieben wurden. So kann der Vorleser selbst entscheiden, ob er dem Kind lieber nicht mitteilt, dass Rumpelstilzchen nach missglücktem Kindesraub in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen packte und sich mitten in zwei riss, oder ob es notwendig ist, dem undankbaren Sohn ins Gewissen zu reden. Es saß einmal ein Mann mit seiner Frau vor der Haustür und sie hatten ein gebratenes Huhn vor sich stehen und wollten das zusammen verzehren. Da sah der Mann, wie sein alter Vater daherkam. Geschwind nahm er das Huhn und versteckte es, weil er ihm nichts davon gönnte. Der Alte kam, tat einen Trunk und ging fort. Nun wollte der Sohn das gebratene Huhn wieder auf den Tisch tragen, aber als er danach griff, war es eine große Kröte geworden, die sprang ihm ins Angesicht und saß da und ging nicht wieder weg. Und wenn sie jemand wegtun wollte, sah sie ihn giftig an, als wollte sie ihm ins Angesicht springen, so dass keiner sie anrühren getraute. Und die Kröte musste der undankbare Sohn alle Tage füttern, sonst fraß sie ihm aus seinem Angesicht, und also ging er in der Welt hin und her. Wenn man der Söhne 11 hat, hat man a. der Statistik ein Schnäppchen geschlagen, siehe auch The Black Swan, später in dieser Sendung, und b. die Möglichkeit, den Traum eines jeden Vaters anzugehen, eine eigene Fußballmannschaft zu trainieren. So verwirklicht vom alten Klapperzahn aus Niederbuckwitz, wie es aufgeschrieben ist im Kinderbuch Klapperzahns Wunderelf vom Tschechen Eduard Bass, sage und schreibe, 1922. Ich habe dieses Buch im zarten Alter von 6 oder 7 Jahren das erste Mal gelesen. Es hat mich dazu gebracht, mir trotz Cognac, Flaschenbodenbrille und vernachlässigbarer Körpergröße ein Vorbild zu suchen, hier Gerd Heidler, links außen bei Dynamo. Und ich habe es mindestens 5-mal gelesen. Zu traumhaft ist der Aufstieg der SK Klapperzahn-Elf, bestehend aus den 11 Söhnen des alten Klapperzahn, wie sie die tschechische Meisterschaft mit 122-0 gewinnen, in ganz Europa, ja der ganzen Welt abräumen und mit schwägscher List auch die unfairsten Großvereine wie den FC Barcelona und die englische Nationalmannschaft besiegen. Am Ende des Buches wird's spannend und, wie das Ende jeder Sportlerkarriere, ein wenig traurig, aber man kann nahtlos wieder von vorn anfangen. Klapperzahns Wunderelf heißt das hochempfohlene Buch. Was jedoch tun, wenn die Erziehung komplett in die Hose gegangen ist? Im 19. Jahrhundert wurde dafür der Eltern-Kind-Ratgeber der Struwelpeter geschaffen. Mit Hungertod, abgeschnittenen Gliedmaßen und Brandopfern drohte man dem Kind und hoffte auf letztendliche Besserung. In den antiautoritären Erziehungsmethoden auch im 20. Jahrhundert noch abgeneigten Osten der Republik nahm sich das Eulenspiegel-Kollektiv Karl Schrader, Karikaturist, und Hans-Georg Stengel als Schreibender den Struwelpeter vor und übersetzten die pädagogischen Bemühungen unserer untertanen Vorvorfahren in die Sprache unserer untertanen Vorfahren, nicht jedoch ohne den zonentypischen Schuss Subversivität. Und dieser rettet das Ganze erfolgreich hinüber in unsere Zeit und klingt so.
Die Geschichte von der eigensinnigen Ulrike. Alle Kinder, auch ganz kleine, leben nicht für sich alleine, dürfen irgendwelche Gaben nicht nur für sich selber haben. Wer viel hat, soll viel verschenken, darf nicht eigensinnig denken, dass man alles auf der Welt lieber für sich selbst behält. Anderen Kindern Freude machen, wegzugeben schöne Sachen, hübsch zu teilen oft und gern, sowas lag Ulrike fern. Konnte sie Konfekt erhaschen, tat sie's in die Schürzentaschen, hielt die Hände drauf geschwind, gab nichts ab dem Nachbarkind, wollte alles nur für sich, sagte immer ich, ich, ich. Nicht mal bei Geburtstagsfesten gönnte sie den kleinen Gästen Pudding und Geburtstagstorte, rief schon an der Gartenpforte. Kinder, kommt mich nur besuchen, aber esst nicht meinen Kuchen. Nein, Ulrike, muss man sagen, war als Kind kaum zu ertragen. Immer musste sie nur raffen, um sich was beiseite schaffen. Unter Teddys blauem Kissen lagen manche Leckerbissen, die Ulrike, die gern schleckte, heimlich wie ein Dieb versteckte. Zuckereier, Haselnüsse, Liebesperlen, Negerküsse, Nougat, Pfefferminz, Rosinen, Katzenzungen, Kekspralinen und auch Spielzeug jeder Art hatte sie dort aufbewahrt. Neulich ging Ulrikchen sehr brav im Garten hin und her. Plötzlich sah sie wie im Traum einen großen Apfelbaum. Und Ulrikchen jauchzte fein: Alle Äpfel, sie sind mein, alle sind für mich bestimmt, wehe, wer sich einen nimmt. Hui, ein Sturmwind frisch und munter schüttelte die Äpfel runter. 1000 Äpfel, klopf, 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 sausten auf Ulrikes Kopf. Oder wimmerte das Mädel, schrecklich weht hat ihr der Schädel. Doch da half ihr kein Gequieke, wie begraben lag Ulrike. Wenn ihr nicht die vielen netten Kinder ausgeholfen hätten, würde sie noch jetzt erschrocken unterm Apfelhaufen hocken.
Die Geschichte vom fernsehverrückten Frank. Schon als Wickelkind war Frank unbeschreiblich fernsehkrank. Nach dem Frühstück um 9:30 schrie er: Ich will Fernsehen sehen. Und noch mitternächtlich spät hockte Frank vorm Bildgerät. Frank saß wie von einer Fessel festgeschnürt auf einem Sessel, wollte nicht zum Spielplatz springen und nicht basteln und nicht singen, wollte nicht spazieren gehen, wollte nichts als Fernsehen sehen. Niemand, nicht mal Dr. Sieber, heilte Frank vom Fernsehfieber. Pillen kriegte Frank und Spritzen, doch er blieb vorm Bildschirm sitzen, war zu träge aufzustehen, schrie nur: Ich will Fernsehen sehen. Augengroß wie Birnenstiele starrte Frank der Jahre viele auf das Fernsehfunkgeflimmer, doch dann schlich er aus dem Zimmer, seufzte: Ich will schlafen gehen, möchte nicht mehr Fernsehen sehen. Und vom Sitzen steif und schief ging der Frank zu Bett und schlief. Als der Fernsehapparat hops ins Kinderzimmer trat und befahl in barschem Ton: Aufstehen, Frank, hier bin ich schon. Müde nach des Tages Last klotzte Frank auf seinen Gast. Die verflixte Fernsehröhre sprach: Verzeihung, wenn ich störe, aber einen Freund wie dich lass ich nimmermehr im Stich. Und sie hat den Frank zur Nacht völlig um den Schlaf gebracht, hängte sich wie eine Klette fest und rücksichtslos ans Bette, wenn der Frank auch noch so schrie: Fernsehen will ich nie mehr nie. Ganz vergeblich flennte Frank, war nun doppelt fernsehkrank, niemand konnte ihn vom bösen Fernsehapparat erlösen. Jeden kann es so ergehen, der nicht aufhört fernzusehen. Aber keine Angst, zumindest bei meinem Patensohn Hermann zeitigten die moralisierenden Gedichte nicht die geringste Wirkung. Dem haben wir das gesamte Buch, wie soeben beispielhaft gehört, vertont und hauptsächlich haut er sich weg vor Lachen. Uns ist das recht und wenn es euch genauso geht, dann verschenkt zu Weihnachten den Struwelpeter aus dem Kinderbuchverlag Berlin und legt die Audio-CD von Frau Lumpini und dem Herrn Falschgold obendrauf. Die kann man sich zum Brennen runterladen auf studiob.falschgold.net. Oma und Opa, so sagen sie, haben doch schon alles. So könnt ihr ihnen das Gegenteil beweisen.
I have no money in my coffer. Gold or silver do I bring, nor have I precious jewels to offer to celebrate the newborn king. Yet do not spurn my gift completely, O ye three wise men, please demur. Behold a plant that smokes more sweetly than either frankincense or myrrh. Like the child born in this manger, this herb is mild yet it is strong, and it brings peace to friend and stranger. Goodwill to men lies in this bar.
weed is flaring.
Are you high?
Look like that special star above.
Can it be?
Pass it around in endless sharing.
On Christmas Day.
And let not mankind bogart love.
You told my tree.
And the wise men started talking. The bud was kind. It was salvation they were smoking, and his forgiveness blew their mind. And still that wonder weed is flaring.
Are you high?
Looked like that star was once above.
You're so high.
Pass it around. An endless sharing.
Dude, man, dude.
Let not mankind bogart love.
You're really high. I'm gonna tell your savior.
And let not mankind bogart love.